Guten Abend, alle, die hier erschienen sind und auch alle, die im Livestream jetzt zuschauen. Wir wollen mit der Bibel- und Gebetsstunde beginnen und ich dachte, wir starten mit einem kurzen Gebet. Ich werde beten, wir stehen dazu auf. Danke, Jesus, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu betrachten. Danke, dass wir hierher gekommen sind, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Bitte hilf du uns, dass wir genau darauf achten können, was in deinem Wort steht, was du von uns haben möchtest und dass wir davon etwas für unser Leben lernen können. Bitte segne uns dabei. Amen. So, wir sind in 1. Samuel Kapitel 8. Das komplette Kapitel. Ich dachte, zu Anfang lese ich das einmal durch, dass wir das so im gesamten Zusammenhang einmal gehört haben. Und dann werden wir dann näher auf die einzelnen Bereiche darauf eingehen. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man den Gesamtzusammenhang einmal gelesen hat. 1. Samuel, Kapitel 8, die Verse 1 bis 22. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abija. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach: Das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei, und damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen. Und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt. Wir kommen aus dem 7. Kapitel, wo das Volk Israel mit der Hilfe von Gott und durch Samuel einen großen Sieg über die Philister ausgeführt hatte. Und dann finden wir dann beschrieben, wie Samuel das Volk richtete. Und dann waren einige Städte genannt, wo er dann regelmäßig hinzog und wo er dann eigentlich immer das Volk gerichtet hatte. Und hier sehen wir, es muss eine gewisse Zeit seitdem vergangen sein und Samuel war alt geworden, so war es hier beschrieben, und er macht etwas, was eigentlich sehr menschlich ist. Wir finden in ganz vielen Bereichen etwas, wo die Väter ihre Söhne oder ihre Töchter als Nachfolger in ihrem Gewerbe, in ihrem Bereich, wie auch immer, einsetzen. Wir sehen das eigentlich von sehr, sehr weit zurück in der Geschichte der Menschheit. Und bis heute ist es eigentlich auch sehr gang und gäbe. Wenn heute einer eine Firma hat und die führt, so will er ganz gerne seine Söhne oder seine Kinder als Nachfolger in dieser Firma haben. Oder früher ist es auch unheimlich oft so gewesen, war der Vater Schmied, wurde der Sohn auch Schmied und er übernahm die Schmiede und hat das Ganze weitergeführt. Das ist etwas, was wir eigentlich über die ganze Menschheitsgeschichte überall kennen, dass die Nachkommen das Erbe der Väter antreten und dass sie in ihre Fußstapfen treten. Und so wurde nicht nur der Besitz, sondern der Beruf und alles, was so der Vater oder die Eltern hatten, auf die Kinder übertragen. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Hat das sehr viele Vorteile. Vielfach ist das sehr naheliegend, dass man so handelt und dass es so in der Welt läuft. Und es ist sogar so, wenn wir zum Beispiel sehen, als Gott die Priester eingesetzt hat, dort hat er auch gesagt, dass Aaron ist der hohe Priester, seine Söhne sind die Priester, deren Nachkommen werden dann die weiteren hohe Priester sein und Priester und so weiter. Das heißt, also es ist nicht grundsätzlich gottlos, wenn man sagt, dass ein Vater seinen Sohn als Nachfolger in seinem Bereich einsetzt oder auch so. Bei den Herrschern des Volkes sehen wir das eigentlich nicht so. Zum Beispiel Mose, er hat das Volk Israel aus Ägypten geführt, er hat es durch die Wüste geführt, aber nicht seine Kinder, seine Söhne sind als Nachfolger in der Herrscher, als Herrscher eingesetzt worden, sondern Josua wurde von Gott erwählt und er hat dann das Volk weiterhin geführt. Und auch nach Josua gab es dann verschiedene Richter, die dort von Gott erwählt wurden und das Volk dann für eine Zeit gerichtet hatten. Es waren auch nicht die Söhne Josuas und so weiter. Und wir sehen eigentlich bei keiner dieser Situationen, dass Gott zum Beispiel zu Mose sagt, dein Sohn oder deine Kinder werden das Volk weiterführen und sie werden dieses Amt übernehmen. Bei den Richtern sehen wir, dass hin und wieder ist es auch so gewesen. Ich denke, bei Gideon war das zum Beispiel so, dass die Söhne nachher dann auch Herrscher über das Volk waren. Das ist aber in den meisten Fällen sehr schlecht und sehr selten ist das auch nur annähernd gut gewesen. Das, was Samuel jetzt hier tut, als er alt geworden ist, da setzt er seine Söhne als Richter über Israel ein. Wir finden in diesen Versen nicht, dass es etwas ist, was er vielleicht mit Gott besprochen hat, wo er sich vielleicht entschieden hat, Gott zu fragen und Gott antwortet und sagt, ja, das ist okay, setz mal deine Söhne dafür ein. Und wir finden auch nicht, dass Gott es gut geheißen hat. Und wir sehen auch im weiteren Verlauf, dass es auch hier bei Samuel, obwohl Samuel ja so ein positiver Richter des Volkes war, so ein Mensch, der so viel Gutes mit Gott erlebt hat, sehen wir, dass es eher negativ am Ende ausgeht. Wenn wir die Verse 1 bis 2 nochmal lesen, dann sehen wir, und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abija, die waren Richter in Beersheba. Beersheba war eine von, ich meine, 5 Städten, die im 7. Kapitel genannt wurden. Und wir sehen auch weiterhin, dass Samuel vermutlich weiter in Rama geblieben ist. Und die Söhne, sie haben dann als Richter dort in Beersheba gedient. Wir sehen hier so ein bisschen eine Parallele, wie das vielleicht so bei Eli und seinen Söhnen war. Eli war ja eigentlich ein gottesfürchtiger und guter hoher Priester und seine Söhne waren wirklich das krasse Gegenteil. Sie haben unheimlich grausam, unheimlich boshaft sich in ihrem Dienst benommen. Aber wir sehen auch einige Unterschiede. Also es ist nicht gleichzusetzen, wie Eli damals gehandelt hat. Einerseits ist es ja, dass Eli war ein hoher Priester und seine Söhne sind automatisch eigentlich durch Gott auch als Priester berufen gewesen. Das war bei Samuel nicht der Fall. Elis Söhne, sie sind nach Gottes Anordnung hohe Priester gewesen oder Priester, dass sie Eli eines Tages beerben sollten. Aber wir haben schon gesehen in den ersten Kapiteln dieses Buches, dass Elis Söhne, sie waren hochgradig ungeeignet. In mehrfacher Hinsicht, sie waren nur nicht wenig geeignet, sondern sie waren wirklich hochgradig ungeeignet und man hätte kaum eine schlechtere Wahl treffen können. Und Gott erwählte sich als Richter, als einer, der das Volk weiterführen soll, in geistlichen, aber auch in politischen Situationen, den Samuel schon von klein auf. Er redet zu ihm und Samuel lernt beim Hohepriester Eli, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und Gott hat sich anstatt der Söhne Elis Samuel gewählt. Wir haben hier gelesen, dass Samuel wurde alt und scheinbar macht er irgendwie so denselben Fehler, den einige gemacht haben, dass er seine Söhne als Nachfolger für ihn einsetzt, ohne dass er Gott befragt, ohne dass er fragt, wer sollte der Nachfolger von Samuel werden. Es ist sogar so, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wir wissen, dass Saul hat so circa 40 Jahre als König regiert und Samuel ist ja erst zum Ende hin der Herrschaft Sauls gestorben. Das heißt, es steht hier, Samuel ist alt gewesen und er wird vielleicht so 10, 20, 30 Jahre vielleicht noch gelebt haben. Vielleicht war es noch gar nicht an der Zeit, dass Samuel sein Richteramt an seine Söhne abgegeben hat. Vielleicht war er noch gar nicht so alt gewesen, dass es keinen Befehl von Gott gab, wer vielleicht als Nachfolger für Samuel kommen sollte. Samuel fühlte sich alt, war vielleicht auch alt und hat vielleicht auch länger gelebt. Ich weiß es nicht ganz genau, aber er setzt hier seine Söhne als Richter ein. Und diese beiden Söhne, sie arbeiten auch als Richter. Wenn wir uns die Lage im Volk ansehen, so sehen wir im dritten Vers, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Bei den Söhnen Samuels lief es nicht ganz so katastrophal wie bei den Söhnen Elis. Die Söhne Elis, die waren ja wirklich boshaft von tief innen, in allen Dingen, man hätte sich kaum schlimmere Sachen vorstellen können, was diese Söhne dort getrieben haben. Bei den Söhnen Samuels heißt es eher, sie sind auf Gewinn aus. Sie sind auf Gewinn aus, sie nehmen Geschenke aus, beugen das Recht, aber es wird nicht als so extrem boshaft dargestellt, also dass sie vielleicht viele sehr böse Sachen gemacht haben. Man kann vielleicht einfach sagen, es war ihnen relativ egal, wie es dem Volk geht, solange das Geld in der Tasche stimmt, haben sie das gemacht. Und es ist nicht selten so, dass zum Beispiel, wenn ein Herrscher, zum Beispiel so wie Samuel, er hat ja wirklich ein Herz für das Volk und er ist von Gott auserwählt worden und er war wirklich mit ganzem Herzen dabei. Seine Söhne, die sind einfach so in die Sache hineingekommen. Sie haben nicht wirklich so diese Verbindung gehabt, dass sie sagen, wir wollen wirklich Gott dienen, wir wollen dem Volk ein guter Herrscher sein. Sie haben einfach die Gelegenheit gesehen, ach, wenn ich jetzt dies entscheide und der eine mich dafür bezahlt, warum nicht? Ist mir ja ganz egal, Hauptsache am Ende stimmt die Kasse. Ich dachte in dieser Situation so ein bisschen daran, was Jesus erzählt hatte, als er von dem Hirten und dem Mietling gesprochen hat. Der Hirte, dem gehören die Schafe. Er lässt sein Leben für die Schafe und er setzt sich für die Schafe ein. Der Mietling, für ihn ist es einfach nur ein Job. Er macht das, wenn Schwierigkeiten kommen, ist er weg. Dann interessiert er sich nicht mehr dafür. Ich denke, so ähnlich ging es auch den Söhnen Samuels hier. Sie haben es einfach als eine gute Gelegenheit gesehen, zu leben, zu richten, etwas zu sagen zu haben, sich bestechen zu lassen und das Recht für die zu beugen, die zahlen konnten. Und es ist noch nicht mal unbedingt verwerflich, dass diese Söhne so gehandelt haben, so wenn man einfach so rein menschlich drüber denkt. Vielen würde es, denke ich, so gehen, dass wenn sie die Gelegenheit haben, einfach in diese Situation hineinzukommen, das Beste aus der Situation zu machen. Wer zahlen kann, der hatte Recht und ihm ging es gut und einem selbst ging es auch gut. Es ist eigentlich eine sehr menschliche Art zu handeln. Die Söhne Elis hingegen, sie waren sehr boshaft. Ihnen ging es nicht nur in ihren eigenen Vorteil, sondern man sieht in vielen diesen Beschreibungen auch, dass ihnen war die Bosheit doch sehr wichtig. Die Ältesten des Volkes und generell das Volk, das hat das ja auch gesehen, wie das so ablief im Volk Israel. Und sie kannten sicherlich auch noch die Situation, wie das gewesen ist mit Elis Söhnen und so weiter. Und sie wollten jetzt nicht einfach abwarten und sagen, mal gucken, ob das irgendwie so gut durchläuft oder ob das schlimmer wird, sondern sie fanden diesen Zustand schon schlimm. Es ist auch schlimm, wenn es so ist, wenn man vor Gericht ist, weil ein Richter, der spricht ja Recht in Situationen, wenn er dann einfach nicht das entscheidet, was tatsächlich gut ist, das, was tatsächlich Recht ist, sondern einfach für den entscheidet, der am besten bezahlt. Und diese Ältesten, sie konnten sich eigentlich vorstellen, eventuell würde es nach Samuels Tod noch viel schlimmer mit den Söhnen kommen und sie wollten nicht länger zusehen. Wir sehen weiter. In Vers 4, da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Die Ältesten, sie versammeln sich und sie beraten untereinander, was man am besten machen kann. Und dann gibt es sicherlich mehrere Lösungen, die man in dieser Situation auf die man in dieser Situation hätte kommen können. Sie wussten alle, darin waren sich vermutlich alle einig, dass die Situation, so wie sie jetzt war, schlecht und diese Situation würde auch nicht von alleine irgendwie besser werden. Einfach durch Abwarten ist nicht zu erwarten, dass die Söhne auf einmal ihre moralische Ader entdecken würden und auf einmal aufhören würden, sich bestechen zu lassen. Sie versammeln sich, beraten und dann kommen sie mit dem Ergebnis ihrer Beratung vor Samuel. Samuel, er ist noch wieder in Rama oder wahrscheinlich noch die ganze Zeit und dort gehen sie dann hin und schildern ihm die Lage. Ich kann mir so vorstellen, wenn man zu Samuel geht und sie sprechen ja eigentlich ja, schlecht über seine Söhne. Ne? Sie sagen, siehe, du bist alt geworden, du kannst jetzt nichts mehr wirklich ausrichten und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Und sie schildern ganz nüchtern die Lage, wie sie im Volk ist. Und ich dachte so drüber nach, wie müsste eigentlich Samuel bei dieser Anschuldigung reagieren? Er hätte ja auch einfach empört sein können, seine Macht vielleicht irgendwie ausreizen, seine Söhne stärken, weil das war ja sein Eigenfleisch und Blut. Aber er verliert eigentlich kein Wort darüber, denn ihm war es wohl sehr bewusst, was seine Söhne tatsächlich getan haben und dass es nicht wirklich gut war für das Volk, was seine Söhne getan hatten. Für Samuel selbst war viel schlimmer der Wunsch, den die Ältesten oder die Lösung, die sie vor ihm gebracht hatten, dass sie einen König haben wollten. Und ich glaube, am meisten hat ihn schockiert, dass die Begründung für diesen König, warum sie einen König haben wollte, sie wollten so regiert werden wie die Heidenvölker um sie herum. Das ist ein ganz zentrales Thema in diesem Kapitel hier, dass es darum geht, wie die Heidenvölker. Wenn man zum Beispiel nimmt, selbst dass Samuel seine Söhne als Nachfolger eingesetzt hat, das ist auch etwas eher, was die Heidenvölker rundherum gemacht haben. Der Herrscher nimmt seinen Sohn und er ist weiter der Nachfolger als Herrscher bei diesem Volk. Und die Ältesten sind jetzt gekommen und sie wollten sein wie die Heidenvölker. Wenn wir uns die Geschichten durchlesen, wo es dann darum geht, dass das Volk Israel erwählt wurde von Gott, dass es aus Ägypten ausgeführt wurde, so sehen wir eigentlich immer ein großes Thema, dass Gott ein Volk haben wollte, was nicht wie die Heidenvölker ist. Und in ganz vielen Situationen finden wir etwas, dass das Volk so sein wollte wie die Heidenvölker. Das ist etwas, was total entgegengesetzt ist, was der Wunsch und der Wille Gottes ist und was der Wunsch und der Wille der Menschen ist. Das ist hier ein großes geistliches Problem eigentlich bei den Ältesten des Volkes. Wir sehen das zum Beispiel auch, als das Volk Israel in der Wüste Sinai gewesen ist und dann Mose auf den Berg gegangen ist und Mose dann weg gewesen ist, dann hat das Volk auch zu Aaron gesagt, er sollte ein goldenes Kalb machen, dass sie einen Gott haben, den sie sehen können, den sie anbeten können, wo sie etwas zum Anfassen haben. Etwas wie die anderen Heidenvölker halt auch haben. Nicht so etwas Unsichtbares, so etwas, was im Hintergrund ist, was man nicht wirklich sieht. Und Dies ist etwas ganz Zentrales in dieser Geschichte, so zu sein wie die anderen Völker. Gott wollte Israel anders haben als die anderen Völker. Und hier ist einer dieser Punkte in der Bibel, den man sehen kann, wo das Volk gerne so sein wollte wie die anderen Völker. Im Vers 6 lesen wir die Reaktion von Samuel. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Erst hier sehen wir, dass Samuel sich wieder an Gott wendet, dass er zu Gott betet und um Rat fragt, wie er hier handeln sollte. Samuel hat gesehen, dass die Israeliten diesen tiefen Wunsch hatten, so zu sein wie die anderen Völker. Nicht mehr anders zu sein wie die anderen Völker, sondern genauso zu sein. Sie wollten offenbar nicht mehr Gottes Volk sein, sondern sie wollten diese Unterschiede zu den Heidenvölkern immer kleiner werden lassen. Dass es so einfach so untergeht, alle Völker irgendwie gleich. Wenn wir die Antwort Gottes in den Versen 7 bis 9 lesen, so finden wir es sehr überraschend. Weil das Erste, was Gott zu Samuel sprach, sagt er, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. So etwas wie, tue alles genauso, wie die es gesagt haben. Also ich persönlich hätte an Samuels Stelle eher erwartet, dass Gott ihm dann sagt, nein, auf keinen Fall, du, das ist überhaupt nicht mein Wille, dass das Volk Israel so sein soll wie die Heidenvölker. Tue das auf keinen Fall, das ist der absolut falsche Weg. Aber Gott sagt ihm, tue das alles, mache das alles, höre auf die Stimme der Ältesten, höre auf die Stimme des Volkes. Und die Begründung dafür ist, warum Samuel darauf hören sollte. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Israel hatte einen König. Israel hatte Gott als König, Gott als Herrscher, der über sie herrschte, der sie richtete, der ihnen immer wieder mal einen menschlichen Herrscher vorgesetzt hat, der sie dann aus Notlagen befreit hat und so weiter und tatsächlich auch physisch da war. Aber sehr häufig wurden diese Richter verworfen oder nicht mehr wirklich anerkannt. Gott, er macht hier deutlich, sie haben Gott verworfen. Sie haben in ihrem Herzen, haben sie überhaupt nicht daran gedacht, dass Gott als ihr König ist. Die Ältesten hätten ja auch kommen können und sagen, Samuel, schau mal, deine Söhne, die du eingesetzt hast, die machen keinen guten Job, die sind keine guten Richter. Lass uns Gott befragen, wer denn der bessere Nachfolger gewesen wäre. Lass uns Gott befragen, wer der eigentliche Nachfolger sein soll. Nein, das war in dieser Beratungsrunde, als sie sich beraten haben, offenbar kein Thema gewesen. Sie haben überhaupt nicht daran gedacht, dass sie schon einen König haben und dass sie diesen König auch befragen können. Sie haben Gott verworfen und wollen sich von Gott als ihren König trennen. Gott macht Samuel klar, sie handeln nicht gegen Samuel. Sie sehen zwar Samuel und sie gehen zu Samuel und reden ihm und sagen, deine Wahl von deinen Söhnen war nicht gut für uns und wir wollen eine andere Lösung haben, aber sie haben direkt Gott verworfen. Gott erklärt Samuel auch in dieser Situation, dass es beim Volk kein erstmaliges Vergehen ist. Es ist nicht etwas, was das Volk zum ersten Mal gemacht hat, sondern wenn man die Situation seit dem Auszug aus Ägypten bis zu diesem Zeitpunkt betrachtet, so sieht man, dass es immer wieder vorgekommen ist. Ich hatte schon die Situation am Berg Sinai erwähnt während der Wüstenwanderung, aber auch sonst gab es ja bei den Richtern immer wieder dieses Auf und Ab im Buch der Richter, dass es kam ein gottesfürchtiger Richter, das Volk wurde befreit von den Feinden, das Volk diente wieder Gott, aber es ging immer wieder zurück zu den Götzen, es ging immer wieder zurück zu der falschen Anbetung von fremden Göttern. Es war kein einmaliges Vergehen, sondern eigentlich kann man sagen, es ist eine lange Tradition beim Volk Israel gewesen, dass sie immer wieder in diese Situation hineingekommen sind, dass sie nicht mehr so sein wollten, wie Gott sie haben wollte, sondern dass sie so sein wollten wie die anderen Heidenvölker, mit allem, was dazugehört. Und in diese lange Tradition, so reiht sich auch dieser neue Wunsch jetzt ein, dass sie einen König haben wollen. Gott, er sagt Samuel, er soll auf die Bitte des Volkes hören. Das ist eigentlich etwas, was total überraschend ist. Ich persönlich, wie gesagt, ich hätte erwartet, dass Gott auf jeden Fall versucht, Samuel dazu zu gebrauchen, das Volk umzustimmen, dass es auf jeden Fall sich anders entscheidet. Gott möchte, dass Samuel auf das Volk hört, aber er sagt ihm, dass er alle negativen Folgen, die so ein König mit sich bringt, dem Volk vor Augen halten soll. Weil wenn wir sehen, wie die Beratung der Ältesten untereinander gewesen ist und dass sie dann diesen König haben wollten, so sehen wir so aus diesem gesamten Zusammenhang, dass sie eigentlich so die Nachteile von ihrer Entscheidung gar nicht wirklich erwogen haben. Sie haben so ihre Vorteile gesehen, dann haben sie einen, wo sie genau wissen, dort lebt unser König, der geht vor uns her, wenn es in den Krieg geht, der richtet uns, den haben wir uns selbst gewählt, wir brauchen nicht einfach nur mit den Söhnen Samuels irgendwie klarzukommen, sondern etwas, was uns wirklich gut tut. Und Samuel, er soll ihnen deutlich machen, welche Lasten ein König dem Volk aufbürden darf und wird. Also Gott will dem Volk klar machen, ein König ist nicht nur gut. Die anderen Völker, die wissen das eigentlich ganz gut. Sie haben vielleicht schon Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Könige gehabt und sie wissen ganz gut, was es heißt, nicht König zu sein, als normaler Untertan in dem Volk zu leben und dem einfach ausgesetzt zu sein, was die Herrschaftsfamilie, die Königsfamilie von dem Volk fordert, was dafür getan werden muss. Doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Wenn Israel diesen König bekommen wird, so wird das nicht ein König sein, der unter der Herrschaft des Volkes ist, sondern ganz umgekehrt. Der König, er wird ganz viele Rechte haben und er wird dem Volk ganz viele Pflichten auferlegen. Und er darf es nicht nur, sondern es ist davon auszugehen, dass er sehr vieles davon machen wird. Wenn wir uns die Geschichte weiterhin vom Volk Israel angucken, so sehen wir, dass vermutlich das Volk selber wird es schon tausendmal bereut haben, dass sie jemals diesen Wunsch gehabt haben, einen König zu haben, was die Könige alles mit dem Volk gemacht haben, wo das Volk einfach nur unterdrückt war. Jetzt kommt ein längerer Abschnitt, eigentlich der längste Abschnitt von diesem ganzen Kapitel, die Verse 10 bis 18. Dort spricht dann Samuel zu den Ältesten des Volkes und er erklärt ihnen, was das alles mit sich bringt, wenn das Volk einen König hat. Samuel, er sagt, was Gott ihm gesagt hat, dass er ihrer Bitte entsprechen wird und er erklärt ihnen, was das Recht des Königs sein wird, der über sie herrschen wird. Wir sehen in den Versen 11 bis 12, dann erklärt Samuel dem Volk, dass der König wird Gewalt über die Söhne des Volkes haben. Und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und für sich einsetzen und auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei und damit sie vor seinem Wagen herlaufen und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Hier sehen wir, ein König, er hat die Herrschaft über die Söhne des Volkes. Alle Söhne, die in diesem Volk sind, sie stehen immer zu seiner Verfügung. Wenn er möchte, dass diese kommen, dann müssen sie kommen. Da kann man als Mitglied des Volkes nicht sagen, mein Sohn aber nicht, den brauche ich für meine Feldarbeit. Nein, der König kommt und er wird sie einsetzen. Er wird sie als Soldaten einsetzen für seine Kriege, die er führen wird. Er wird sie als Reiter einsetzen und dass sie als Soldaten vor seinem Wagen herlaufen. Das ist in Kriegszeiten. Das eine, das wird sie vielleicht so ein bisschen erfreut haben, wenn einzelne Söhne als Oberster in der Armee dann herrschen können und etwas zu sagen haben. Aber was hat das Volk davon, wenn ihre Söhne zum König gehen müssen und das Ackerland von dem König pflügen müssen und nicht das eigene Ackerland? Wenn sie die Ernte des Königs einbringen sollen, wenn sie Waffen und Kriegsgeräte und Wagen für den König bauen wollen, dann haben sie natürlich keine Zeit und keine Gelegenheit, das eigene Feld zu bestellen und so weiter und so fort. Die Söhne sind ab sofort dann unter der Herrschaft des Königs. Der König wird auch Gewalt über die Töchter des Volkes haben, also nicht nur die Söhne, sondern auch die Töchter. Sie wird ernehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchin und Bäckerinnen machen. Er wird ganz viele Berufe haben, wo die Töchter arbeiten müssen für diesen König. Aber es geht noch weiter. Dieser König, er wird Gewalt über den Besitz des Volkes haben. In Vers 14 lesen wir: Auch eure besten Äcker und Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Der König, der wird sich nicht begnügen mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten oder dass er vielleicht eine kleine Herrschaft in dem Land aufbaut, sondern er wird gehen zu den einzelnen Besitzern von den Äckern und Weinbergen und Ölbäumen und er wird sich die Besten nehmen, um damit seine Knechte und seine Untergebenen zu belohnen. Wenn sie etwas Gutes gemacht haben, dann werden sie das bekommen. Dort wird das Volk keine Gewalt mehr über ihren Besitz haben. Der König, er wird auch Gewalt über das Einkommen des Volkes haben, in Vers 15. Und dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinem Hofbeamten und Knechten geben. Was das Volk gesät hat und was dann am Ende dabei rausgekommen ist, das wird dem König gehören. Er wird den Zehnten von allem nehmen, das Beste von allem. Und sie werden einen Teil ihrer Einnahmen immer abgeben müssen. Und wir sehen auch weiter in den nächsten beiden Versen, dass der König wird Gewalt über das Vieh und die Diener des Volkes haben. Das Volk, das hat ja Vieh gehabt, das hat auch Diener gehabt, die ihnen geholfen haben auf der Feldarbeit und mit dem Vieh. Aber das wird etwas sein, was der König nehmen wird. Er wird die besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und die für seine Geschäfte verwenden. Das ist immer ganz wichtig in diesen Aufzählungen, dass Samuel ihnen ganz klar macht, der König, er wird das Beste nehmen. Alles, was ihr habt, was ihr besitzt, was ihr einnehmt, was euch bisher gehörte, das wird der König nehmen und er wird es für sich einsetzen. Nicht so, wie das Volk es gerne hätte. Es kann ja auch sein, dass ein Herrscher das alles gut zusammen irgendwie nimmt und dass das alles so geführt wird, dass das ganze Volk einen sehr großen Vorteil von dieser ganzen Sache hat. Aber Samuel macht ihnen klar, der König, er wird für sich das machen. Er wird seine Freunde und seine Knechte, wird er damit belohnen und er wird das alles für sich nehmen. Und schließlich und endlich, wenn wir den 17. Vers nehmen, dann sehen wir, dass der König auch Gewalt über sie selbst haben wird. Das war ja erstmal das andere alles, was drumherum ist, aber der König wird auch Gewalt über sie selbst haben und ihr müsst seine Knechte sein. Also sie selber sind nicht frei, sie können nicht sagen, sie sind verschont geblieben von dieser ganzen Sache. Nein, auch sie selber, sie müssen die Knechte des Königs sein. Dieser König, er wird wirklich sehr, sehr weitreichende Befugnisse haben und er wird diese auch in Anspruch nehmen. Und er wird diese ausführen und Samuel macht dem Volk ganz klar, es wird eher selten zum Wohle des Volkes sein, sondern immer zum Wohle des Königs. Das ist etwas, was man in der Geschichte von eigentlich jedem König irgendwie sehen kann. Wenn am Ende doch noch vielleicht ein bisschen am Ende Gutes für das Volk passiert, passiert es halt, aber das primäre Ziel ist, die Vermehrung des Reichtums des Königs, dass es dem König gut geht und so weiter und so fort. Und es ist eine lange Aufzählung, die Samuel hier dem Volk mitgibt, was alles für negative Seiten an dieser Königsherrschaft sein wird. Und in den Versen 19 bis 20 sehen wir die Entscheidung des Volkes, wie sich das Volk entschieden hat. Samuel, er hat ihnen sehr ausführlich alle Konsequenzen ihrer Wahl vor Augen geführt. Und er macht ihnen unmissverständlich deutlich, dass ihre Entscheidung endgültig ist. Er sagt, wenn ihr dann irgendwann mal später die Konsequenzen eurer Entscheidung seht und wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Gott sagt ihnen, wenn ihr das erstmal kapieren werdet, was ihr euch tatsächlich selber gewählt habt, was ihr haben wolltet. Und wenn euch das dann nicht gefällt, dann wird Gott nicht erhören. Dann wird Gott nicht kommen und sagen, okay, war ein Experiment, hat nicht geklappt, wir werden das Ganze wieder rückabwickeln. Wir leben in einer Zeit, wo man sehr vieles nochmal rückgängig machen kann. In der IT getippt, war nicht gut, rückgängig machen, löschen, es bleibt alles so, wie es war. Wir leben in einer Zeit, wir können 3 Monate kostenlos vielleicht etwas bestellen und wenn es uns nicht gefällt, dann kündigen wir es wieder. Wir leben in einer Zeit, wo wir etwas bestellen können und innerhalb von 14 Tagen einfach kostenfrei wieder zurücksenden können. Das ist eigentlich nicht normal in der Welt. Normalerweise ist das entschieden gemacht und man muss leider mit den Konsequenzen leben. Und das ist auch bei dem Volk Israel hier gewesen. Sie wussten an dieser Situation ganz genau, was alles die negativen Konsequenzen sind. Und sie wussten auch, dass es endgültig. Wenn man sich entscheidet für das eine, dann wird das so sein und man wird mit allen Konsequenzen leben können. Und wie ich schon sagte, wenn man die Geschichte des Volkes Israel sich anguckt, dann weiß man, dass es aufgrund der Könige viel Probleme gegeben hat. Viele Sachen, die man sich alle hätte ersparen können, wenn man an dieser einen Situation jetzt sich anders entschieden hätte. Und die Entscheidung des Volkes, sie erschreckt einen eigentlich richtig, weil sie nicht eine, ja, ich sag mal, rationale Entscheidung ist, dass man jetzt zum Beispiel gesagt hat, okay, wir haben uns beraten, wir haben alle unsere Vorteile gesehen und jetzt kommt Samuel und er sagt uns, welche Nachteile alle sind und dass es auch unumkehrbar ist, wenn wir uns entscheiden. Wir denken nochmal nach und dann kann es ja 2 Möglichkeiten geben. Entweder wir haben uns das Ganze nochmal überlegt und sagen, nein, wir wählen das doch nicht, oder wir sagen, klingt immer noch gut, was wir uns ausgedacht haben, wir wählen das doch. Aber wir sehen in dem Vers 19, da steht geschrieben, aber das Volk weigerte sich auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein. Also eigentlich haben sie auf diese lange Darstellung der Konsequenzen und Nachteile vom König gar nicht wirklich reagiert. Sie haben das nicht in ihre Entscheidung mit einbezogen und dann gesagt, ja, klingt immer noch gut, ist immer noch viel mehr haben als soll, sondern sie weigern sich darauf zu hören. Es ist eigentlich so ein bisschen wie ein trotziges Kind. Wir haben uns schon entschieden, es ist doch egal, was du uns sagst, das macht alles gar nichts, das hat keinen Einfluss auf unsere Entscheidung. Wir wollen trotzdem unsere Wahl treffen. Sie weigern sich, alle vorgebrachten Argumente zu hören und entscheiden sich trotzdem dafür. Sie wischen alle diese vorgebrachten Bedenken hinweg, sie wiederholen den Wunsch und sie sagen es auch noch einmal, dass sie so sein wollen wie alle Völker um sie herum. Sie wollten den Heidenvölkern möglichst ähnlich werden. Und das ist dann auch das, was Gott durch Samuel dann später tun wird. Wenn wir in den nächsten Kapitel reingehen, dass Gott einen König für das Volk Israel bestimmt. Da nun Samuel alle diese Worte gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Er erzählte es Gott, was das Volk Israel entschieden hatte. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Die Entscheidung ist gefallen, jeder kann in seine Stadt gehen, es wird demnächst einen König geben. Als ich dieses Kapitel gelesen hatte und mich so ein bisschen darauf vorbereitet hatte, auf den heutigen Abend, dann habe ich mir gedacht, was kann man aus dieser Geschichte lernen? Geschichte ist ja nicht unbedingt immer so, dass es direkte Anweisungen gibt, was man tun soll. Aber ich denke, etwas, was sehr prominent in dieser Geschichte ist, dass das Volk Israel, es möchte gern so sein wie die Heidenvölker. Und wenn wir in die heutige Zeit gucken, dann sehen wir auch, dass heute viele Christen gerne so sein wollen wie die anderen. Es ist ein sehr alter Wunsch, es ist keine neue Idee. Gott, er hat sich das Volk Israel erwählt, damit es anders ist als die Heidenvölker. Und Gott hat die Gemeinde erwählt und berufen und herausgerufen, damit sie anders ist als die Welt. Aber sehr häufig sehen wir, dass das Volk Israel diesen Wunsch hatte, so zu sein wie die Welt, so zu sein wie die anderen Heidenvölker. Und wir sehen hier, dass hier 2 Wünsche und Ziele eigentlich komplett kollidieren. Gottes Wunsch und Ziel und der Wunsch und das Ziel des Menschen. Wir sehen das sowohl bei Samuel, als er seine Söhne einsetzt, dass er nicht Gott gefragt hatte, dass er seinen eigenen Wunsch einfach so menschlich durchgesetzt hatte. Und wir sehen das aber auch ganz krass darin, dass die Ältesten einen König haben wollten, genauso wie die anderen Völker. Und auch heute ist es sicherlich nicht ganz unbekannt, wenn wir in die Christenheit, in die Gemeinden schauen, dass es Menschen gibt, die gerne so sein wollen wie die anderen. Dass man nicht auffällt, nicht anders ist, dass man so ist wie der Rest. Die Herausgerufenen, die Gemeinde, sie sollen dem Herrn geheiligt sein und nicht der Welt gleichgemacht werden. Wir finden in Römer 12, Vers 2 folgende Worte. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich denke, man kann aus diesem Kapitel lernen, dass wir nicht uns der Welt anpassen sollen, sondern dass wir uns Gottes Willen unterwerfen sollen, Gottes Willen anpassen und so sein, wie Gott uns haben möchte. Eine zweite Sache, die ich in diesem Kapitel gesehen habe und die ich denke ich mal, die sehr interessant ist, dass das Volk, es wollte einen gewissen Weg einschlagen. Gott wusste, dass dieser Weg falsch ist. Er hat es ihnen auch sehr deutlich und ausführlich gesagt, aber trotzdem hält Gott das Volk nicht auf. Das Volk Israel, es sollte eigentlich sehr überrascht sein, weil sie konnten sich es ja denken, dass es eigentlich der falsche Weg gewesen ist, dass Gott ihrem Wunsch nachgibt. Dass Gott sagt, ja, wir machen das so. So wie ihr das gesagt habt, wenn ihr euch so entschieden habt, ja, wir machen das so. Es ist manchmal so, dass es bei Menschen so scheint, es ist die ultimative Legitimation, wenn Gott mich nicht auffällt, dann muss er ja sein Ja dazu sagen, dann muss er es ja gut finden, so wie ich das mache. In dieser Geschichte sehen wir, dass es eigentlich nicht so ist. Man kann völlig falsch denken, völlig falsch handeln wollen und Gott sagt, tue alles so, wie die das gesagt haben. Gott warnt und sagt dem Volk sehr ausführlich, was die Folgen ihrer Entscheidung sein werden und dass diese Folgen auch sehr endgültig sein werden, dass sie nicht mehr einfach so rückgängig gemacht werden können. Aber das Volk, das war so begeistert von ihrer Idee, einen König zu haben, so wie die anderen Völker, dass sie diese ganzen negativen Folgen gar nicht sehen konnten, gar nicht sehen wollten. Gott ließ ihren Weg zu. Aber die Konsequenzen musste das Volk ganz selber tragen. Gott hat dann nicht gesagt, ja gut, habt ihr euch jetzt falsch entschieden, wir machen das Ganze alles wieder rückgängig, sondern Gott hat ganz klar gesagt, wenn es euch dann später nicht gefällt und ihr zu Gott schreien werdet, dann wird er nicht hören. Auf Gottes Wegen, wenn wir uns als Mensch auf Gottes Wegen befinden, so können wir darauf vertrauen, dass seine Führung und seine Bewahrung uns sicher ist. Wenn wir uns auf unseren eigenen Wegen befinden, so sind wir sehr häufig alleingestellt. Auf uns allein gestellt und Gott hat nicht sein Ja zu diesem Weg. Damit wir wieder Gottes Führung, Gottes Bewahrung und Gottes Segen erleben können, müssen wir erst zurück auf Gottes Weg wieder gehen. Gott, er verhindert nicht immer unsere eigenen Wege. Manchmal doch, manchmal sagt Gott Nein und er verhindert diesen Weg und wir können unseren eigenen Weg nicht ausführen, weil es nicht klappt. Aber es passiert auch einige Male, dass unsere eigenen Wege alle durchkommen und wir können uns entscheiden und machen das, aber wir müssen damit rechnen, dass alle Folgen, alle Konsequenzen auch auf unserer Seite dann sind. Und als Letztes kam mir die Art und Weise, wie das Volk Entscheidungen getroffen hat, sehr merkwürdig vor. Nicht merkwürdig, weil es nicht menschlich ist, sondern eigentlich, dass man sehen kann, auf diese Art und Weise sollte man keine Entscheidung treffen. Das Volk, es sah eine Not und die Ältesten, sie berieten sich, um eine Lösung zu schaffen. Das ist für sich genommen erstmal sehr gut, die Not zu erkennen, das Problem zu erkennen und eine Lösung schaffen zu wollen, um das Problem zu lösen. Aber sie befragten nicht Gott, um das Problem zu lösen und sie baten auch nicht Gott um Führung in dieser Beratung, sondern sie haben einfach ihre eigene Lösung beraten und wollten diese danach ausführen. Wir sehen, die Situation, in der das Volk war, ist eine direkte Folge davon, dass Samuel nicht Gott gefragt hat, wer sollte sein Nachfolger sein, sondern indem er selber seine Söhne als Nachfolger eingesetzt hat. Das heißt, Samuel fragt nicht Gott, tut etwas, das führt zu einem Problem. Und die Ältesten des Volkes, die machen zur Lösung dieses Problems Folgendes. Sie fragen nicht Gott um Rat, sondern denken selber, wie sie das Problem lösen wollen. Das ist etwas, was eigentlich gar nicht klappen kann. Wenn wir etwas falsch machen, was uns dann in Probleme führt, so hilft es nichts, das Ganze nochmal falsch zu machen und das wird dann auf einmal die Lösung werden. Das Volk, es war so geblendet von ihrer eigenen Lösung, von ihrer eigenen Idee, dass sie nur alle vermeintlichen Vorteile sahen. Das kann passieren, dass man einfach, man schaut, man sieht und alles, was einem vor Augen ist, sind nur die eigenen Gedanken und die eigenen Vorteile. Dann ist es aber gut, wenn es jemanden gibt oder wenn man auf andere Menschen dann hört, die einen dann sagen, horch mal, du hast jetzt so viele Vorteile dir in deinem Kopf zusammengedacht, aber es gibt enorm viele negativen Folgen, die du gar nicht bedacht hast. Und so wie Samuel es ausführlich darlegt und ihnen zeigt, was für gravierende Folgen ihre Entscheidung haben wird. Aber wenn man dieses dann nicht einbezieht, wenn man dann nicht sagt, okay, wir packen alles in eine Schüssel und wir legen es auf eine Waage und schauen dann, was am Ende tatsächlich überwiegt. Das ist wirklich fahrlässig. Dass man verblendet ist und nur seine Sachen sieht, das passiert sehr vielen Menschen. Uns wahrscheinlich auch. Aber dass wir uns dann nicht etwas sagen lassen, das ist fahrlässig. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21 finden wir den Vers, prüft alles, das Gute behaltet. Und ich habe manches Mal gedacht, warum hat Paulus nicht einen ganzen Brief geschrieben, wie man prüft, wie man vernünftig unterscheidet, wie man das genau prüfen kann, wie eine kleine Checkliste, dass man zu jeder Situation das sagen kann. Das ist etwas, was sehr umfassend eigentlich klingt, prüft alles, das Gute behaltet. Aber es ist unheimlich wenig gesagt, wie macht man das konkret? Welche Bücher muss man vielleicht dafür lesen, um das genau zu wissen? Aber Gott möchte, dass wir ihn um Rat fragen, was der richtige Weg ist. Prüft alles, das Gute behaltet. Gute Entscheidungen zu treffen. Hier in dieser Geschichte kann man sehen, wie das Volk eine schlechte Entscheidung getroffen hat, weil sie diverse Fehler gemacht haben. Aber ich denke, wir können auch daraus lernen, wie wir gute Entscheidungen treffen. Aus dieser Geschichte des Volkes kann man so einiges lernen. Möge Gott uns darin segnen, im Nachdenken über diese Worte, dass wir auch in unserem Leben erkennen können, wo wir uns der Welt anpassen, wo wir gern so sein wollen wie die anderen. Und dass wir das erkennen und ausräumen können und dass wir auf Gottes Willen, auf Gottes Wunsch hören. Möge Gott uns darin segnen, dass wir erkennen können, wo Gott unsere eigenen Wege zulässt und es eigentlich überhaupt nicht gut für uns ist, dass wir so schnell wie möglich davon Abstand nehmen können. Und möge Gott uns darin segnen, dass wir in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen, dass wir vom Heiligen Geist geführt sind und prüfen können, ob das wirklich eine gute Entscheidung ist, die wir uns aktuell überlegt haben. Amen. Ich verabschiede auch die aus dem Livestream und wir gehen dann hier gleich nachher zur Gebetsstunde über.